Unser heutiger Gast war einstiger Profi-Basketballer, war dann bei Blackstone im Private Equity und nun ist er auf dem Weg, den Milchmarkt zu revolutionieren. Die Rede ist von Nicolas Hartmann, Co-Founder von Fly. Fly ist eine Milchalternative auf proteinreicher Erbsenbasis und lässt sich bereits in über 10.000 Filialen finden. Herzlich willkommen, Nicolas. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung.
Auch von mir herzlich willkommen. Nicolas, du hast uns einen Gegenstand mitgebracht, den du mit deiner Gründungshistorie verbindest. Was hast du uns mitgebracht und was bedeutet der Gegenstand für dich?
Ich habe euch einen Basketball mitgebracht. Lege ich mal hier hin. Wie du eingangs schon gesagt hast, Basketball war ein bisschen so meine erste Liebe in meinem Leben. Das war mein erster Traum, war NBA-Spieler zu werden. Und ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang in der Jugend nichts anderes gemacht, außer Basketball gespielt. Bis dieser Traum irgendwann so zerplatzt ist und ziemlich sprungartig. Es war so eine Verletzung, ich hatte so eine Ellenbogenverletzung und zwar also eine von diesen super ekelhaften Verletzungen, die so schleichend kommen. Am Anfang zwickt so ein bisschen und dann, man wirft dann schon so 1000 Würfe am Tag, man muss extrem viel Wiederholung machen. Und wenn es dann halt so zwickt, im Ellenbogen ist jetzt nicht so gut. Und das war für mich bis heute auch immer noch eigentlich so mein toughster Moment in meinem Leben. Es war so, als ich so 16, 17 war. Und dieser Traum, ein ganzes Leben hast du nur darauf gemacht, ist dann auf einmal weg. Du weißt, du fliegst aus dem Kader, aus dem, keiner weiß so richtig, woran es liegt. Und es war bis heute immer noch, jetzt bin ich sehr dankbar, damals war es ultra tough. Und das ist, würde ich auch sagen, bis heute eigentlich der Ursprung von meiner Faszination für Gesundheit. Weil ich immer so sage, Gesundheit hat mir meinen ersten Lebenstraum genommen. Oh. Und dann wurde Gesundheit sozusagen der Ursprung vom zweiten Traum.
Wahnsinn, das ist eine sehr gute Überleitung zu dem, was du heute machst. Du hast noch einige Zwischenstationen auch im Private Equity unternommen, bis du dann zu dem gekommen bist, was du jetzt machst mit Fly. Fly hast du mit zwei weiteren Co-Foundern gegründet. Kannst du uns erklären, wie kommt man dazu, eine Erbsenmilchalternative zu entwickeln und wie war der Prozess dahin?
Ja, also angefangen haben wir, oder eigentlich mit dieser Gesundheitsfaszination, ne? Dann bin ich über die verschiedensten Wege, also ich war dann zwischenzeitlich in Indien, habe da eine Yoga-Lehrerausbildung gemacht, dann habe ich eben sehr traditionell irgendwie studiert, dann ein bisschen im PE und im Consulting gearbeitet. Und diese Faszination für Gesundheit wurde aber immer größer und es war zuerst so ein bisschen nebenbei, dann kam so eine Ausbildung zum veganen Ernährungsberater und dann habe ich nebenbei noch so ein Studium gemacht in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und es wurde immer so ein bisschen mehr. Und dieses Thema vegan kam dann auch irgendwann im Rahmen von so einem Praktikum auf, als wir uns so die Lebensmittelindustrie angeschaut haben, weil ich war damals so ein super motivierter Praktikant in Waterland, hieß es, das ist so ein Midcap PE Fund. Und ich war so, hey, wir müssen unbedingt in so diese neuen, bio, nachhaltigen, gesunden Lebensmittelunternehmen investieren. Ne? Da gibt es ja ganz viele Konglomerate.
Wann waren das?
Das war zwischen Bachelor und Master, also Okay. Das war 2015.
Also als auch 16. Noch mehr in den Kinderschuhen war die ganze
Branche.
Ja, Branche.
Voll. Ja. Und ich hatte damals einen richtig coolen Manager, an den erinnere ich mich immer noch super gut. Und der meint so, ja, so Nicolas, hört sich spannend an. Schau dir doch mal so den Markt an. Wo sind welche Margen? Was könnte für uns eigentlich interessant sein als Investor damals? Und dann durfte ich mir halt diesen Markt anschauen. Angefangen eben von den Bauern bis hin zu sozusagen den Retailern am Ende, die das verkaufen. Und das war für mich krass augenöffnend, weil ich halt das erste Mal eigentlich gesehen habe, hey, wo kommt eigentlich dieser Magerquark, was ich immer so als so das Goldene gesehen habe. Wo kommt der eigentlich her? Wie wird es produziert? Und das war für mich ein absoluter Schocker, einmal zu sehen, ne, wie sehen eigentlich die Kühe aus. Krass fettleibig, entzündete Euter, Kraftfutter da irgendwie liegen. Und das ist halt dann so Bio in Deutschland. Ich dachte, das ist halt so top, was auch immer, 1% der Welt. Und das war der Punkt, wo ich dann auch umgestiegen bin und gesagt habe, diese Massentierhaltung ist einfach falsch und es kann auch nicht gesund sein. Also dieser Glaube von mir davor, so boah, das ist das Geilste, was ich essen kann, ist mega gesund. Das hat sich halt dann 100% gedreht, weil ich dachte mir so, aus diesen Kühen, no way, dass was da rauskommt, wirklich hier gut sein kann für uns. Und dann fing damit sozusagen die Reise an, richten mit vegan. Ich bin dann umgestiegen, habe ganz viel ausprobiert. Und dann kam so ein bisschen die zweite Phase und das war, ich nenne es immer so, das war dann so der vegane Hype. Dann habe ich in London gearbeitet, war sozusagen fertig mit meinem Master, habe dann da gearbeitet. Und es kam ein neues veganes Restaurant nach dem anderen. Du hast ja eben schon gesagt, das war so ganz am Anfang und es gab so Und es war eine geile Phase, weil dieses ganze, diese ganze Bewegung war so mega in den Kinderschuhen und ist gerade so explodiert. Aber immer mehr ist eigentlich dieser, für mich einer der Grundpfeiler, die Gesundheit dabei verloren gegangen. Ne? Weil dann, es gab natürlich ultra viel Vegan Junkfood dann, das war auch dann cool. Und es ging alles nur um Geschmack und dann, ich glaube, alle haben schon diese Konversation über Zusatzstoffe und Co. gehört. Aber so der, das Kernthema Gesundheit ist aus meiner Sicht dann halt krass verloren gegangen. Und das war dann für uns eben der Ursprung von Fly, war so, ja klar, wir brauchen diese Entwicklung weg von eben den tierischen Proteinen, weg von der Massentierhaltung zu einer pflanzlichen Proteinbasis. Aber so am Ende sind es Lebensmittel, das heißt, die müssen gut sein für die Menschen. Wenn die nicht gut sind für die Menschen, dann warum produzieren wir sie überhaupt? Ne? Also so, das muss der Kern sein. Und das war auch die Mission, als wir mit Fly gestartet haben, war es gesagt, so ja, wir wollen dieses Movement unterstützen, aber so, es muss gesund sein, das Allerwichtigste. Und das wollen wir uns auf die Fahne schreiben.
Und was macht dann eure Milch gesund? Also was ist das Besondere an den Erbsen?
Genau, also wir haben uns dann gefragt, ne, wo fangen wir an? Wir wollen das tierische Protein ersetzen, also brauchen wir eigentlich ein pflanzliches Protein. Welche Pflanzen haben viel Protein? Das sind Hülsenfrüchte. Deswegen, das heißt, wir haben uns angeschaut, Erbsen, Ackerbohnen, also einmal eigentlich alle Hülsenfrüchte so durch, was es gibt. Und haben dann gesagt, okay, die Basis muss eigentlich ein pflanzliches Protein sein. Und das Problem jetzt zum Beispiel bei jetzt Hafer oder Kokos oder Mandel, also sozusagen den Nüssen, ist, Hafer ist eine Kohlenhydratbasis. Das heißt, du hast halt einfach an sich viele Kohlenhydrate und viel Zucker und halt keine Proteine. Das ist jetzt schwierig, wenn du sagst, du willst ein tierisches Protein ersetzen mit was halt keine Proteinbasis ist. Bei Nuss ist es was anderes, das ist natürlich eigentlich einfach sehr hoch, also eine Fettbasis, aber auch sehr wenig Protein. Das heißt, bei beiden war uns eigentlich klar, okay, du kannst vielleicht daraus irgendwie mit Technologie jetzt eine Milch machen oder so, aber wenn du dir das groß anguckst, wirst du damit nicht die tierischen Proteine ersetzen können, weil es ist halt kein Protein. Und deswegen war halt der Fokus von Fly immer, okay, fokussieren wir uns auf die pflanzlichen Proteine, eben aufs Erbsenprotein, das Ackerbohnenprotein und so. Und probieren das dann so zu machen, dass wir halt ein geiles Endprodukt haben, ja, was Leute lieben, aber eben mit guten Nährwerten.
Und die schmeckt ja auch. Wir haben die ja hier im Office. Und ich weiß nicht, also ich sehe es auch jedes Mal, wenig Zucker, viel Protein. Und wie schafft ihr das dann, dass der Geschmack wirklich auch stimmt? Obwohl da nicht so viel Zucker drin ist. Weil meistens sind so diese Alternativen, die ich kenne, halt schon so ein bisschen vollgepumpt mit Zucker, damit es halt auch schmeckt, ne?
Voll. Das war auch das Schwierigste, ne? Also ich habe irgendwie im März 2018 sozusagen gekündigt, war dann so Vollzeit angefangen mit Fly. Und wir waren so, ja geil, in 3 Monaten so launchen wir. Und dann haben wir halt so im Januar 2020 gelauncht, also so 1 Jahr und 9 Monate später, weil wir halt eben gemerkt haben, boah, ist halt super schwierig, das so hinzubekommen, dass es halt gut schmeckt, ohne dass wir halt viel hinzugeben. Und so die Kerntechnologien sind eigentlich, ich würde eigentlich 2 nennen. Das eine ist, dass die Erhitzung von pflanzlichen Proteinen extrem wichtig ist, weil pflanzliche Proteine extrem sensibel sind. Das heißt, man muss super schonend in der Verarbeitung sein. Sobald man sozusagen es ein bisschen zu viel macht, oder dann kriegt man halt direkt so bitter, bohnige Noten, die man halt nicht haben will. Und das Zweite ist die Fermentation, glaube ich, so halt auch eine der Schlüsseltechnologien in der Zukunft, dass wir einfach gemerkt haben, boah, da ist noch so viel Potenzial, wie man den Geschmack darüber natürlich verbessern kann. Aber das braucht halt ganz, ganz viel Arbeit, bis es dann zu was kommt, was man auch irgendwie genießen kann.
Ich kann mir vorstellen, dass es viele Iterationsstufen gab, bis ihr zu dem gekommen seid, was heute in den Supermärkten steht als Produkt. Ich habe noch eine kleine Product Review aus eurem Online-Store mitgebracht, die ebenfalls in die Richtung Geschmack geht. Und zwar hat hier Petra U. geschrieben, sehr lecker, hebt sich ab von allen anderen Produkten mit einem Herzchen-Emoji. 1 von 5 Sternen. Erste Frage hierzu. Erstens sehr deutsche Review. Aber wie testet man eigentlich guten Geschmack und wie habt ihr wirklich oder konntet ihr auch Geschmack in Zahlen ausdrücken? Wie habt ihr es wirklich zu dem Produkt geschafft, wie es jetzt im Supermarkt steht?
Danke, erstmal geiler Review. Man weiß nicht, ob man sich drüber freuen soll oder ob man freuen
soll. Vielleicht verklickt oder so.
Ja, ja.
Das sind auch immer die besten. Aber noch besser finde ich eigentlich, wenn Leute schreiben, alles perfekt, 4 von 5 Sternen. Und dann denkst du so,
was noch?
Warte, Mist. Das war uns schon von Anfang an sehr wichtig, dass wir probiert haben, da sehr, sag ich mal, so datengetrieben ranzugehen, weil wir hatten so ein bisschen am Anfang die Vision, das ist wie ein Softwareprodukt. Das heißt, es gibt bei uns hinten auf den Varianten noch immer Variantennamen. Also wir sind gelauncht im Januar 2020 mit der Variante 1.0. Jetzt sind wir bei der Variante irgendwie 3.1, bei der Milch. Und wenn du es aber immer weiterentwickelst, musst du natürlich sehr klar sein, was sind die Kriterien, weil ansonsten, ja, weißt du halt nicht, ob du dich in die richtige Richtung entwickelst oder nicht. Und da gibt es eigentlich drei Arten von Daten, die wir uns anschauen. Die erste Quelle sind Präferenzdaten, also ganz einfach A-B-Test, schmeckt dir A oder B besser. Mhm. Ne? Die Audience muss groß sein, also N muss groß sein, und aber ist untrainiert. Mhm. Ja, also einfach auf die Straße gehen, ist ehrlicherweise immer noch unser effektivstes Tool. Ganz am Anfang waren wir im Coworking Space, haben uns so hingestellt, mit dem Laptop, A-B-Test, zwei Gläser hingestellt. Das ist das eine, das ist sozusagen das Simpelste. Das zweite ist, sind dann sozusagen nicht mehr Präferenzdaten, sondern sind deskriptive Daten. Also wenn du jemand beschreibst, ist es, wie bitter ist es, wie bohnig ist es, wie stallig riecht es. Das sind dann Leute, die müssen trainiert sein. Das kannst du jetzt nicht, wenn du hin zum Kunst fragst, dann kriegst du halt alle möglichen Daten. Die müssen normiert sein, sodass du diese deskriptiven Daten nutzen kannst. Die sind dann vor allem sehr wichtig für die Entwickler zu verstehen, woran muss ich jetzt eigentlich schrauben? Ne? Woran liegt's, wenn ich jetzt merke, ist es noch, muss ich Bohnig rausholen oder ist es halt zu astringierend? Und dann zu verstehen, was der Unterschied ist. Und das Letzte sind chemische Daten. Also sind halt, man kann es halt auch sehr genau auf den Komponenten analysieren, die verschiedenen Stoffgruppen. Und dann weiß man zum Beispiel, die Aldehyde, diese von dieser Stoffgruppe, die sind sozusagen, werden als bitter in der Forschung beschrieben. Und dann über welche Pathways können wir das vielleicht beeinflussen, so dass die ein bisschen abgebaut werden und so. Und das ist dann sozusagen mehr theoretisch. Und man muss immer so ein bisschen balancieren zwischen, sag ich mal, diesem Science-Arm und dann auf der anderen Seite dem sehr, ich nenne es mal immer so den stumpfen Startup-Arm. Wir stellen uns raus auf den Markt und hauen das meinen Leuten vor und sagen, was schmeckt dir eigentlich? Und beides muss natürlich am Ende zusammenkommen. Und mit diesen drei Datenquellen probieren wir eben kontinuierlich eigentlich unser Produkt zu verbessern.
Und wer ist eure Target-Audience oder welche Zielgruppe greift dann am meisten zu eurer Milch oder zu euren Produkten?
Super breit, weil ich sage halt immer so, hey, so Milch und Joghurt, also unsere beiden größten Produkte, die stehen eigentlich in jedem Haushalt. Und unser Ziel ist ja jetzt auch nicht nur pflanzliche Milch sich anzuschauen, sondern wir wollen insgesamt halt in immer mehr Kühlschränke. Und das ist so ein bisschen der Segen und der Fluch zugleich, weil auf der einen Seite ist natürlich die Marktgröße absolut riesig, jeder Haushalt eigentlich. Und auf der anderen Seite ist es dadurch natürlich auch super breit, extrem viel Wettbewerb. Und ich würde sagen, so die drei größten Käuferschichten sind wahrscheinlich so, schwer zu sagen, also so die am meisten kaufen, würde ich sagen, sind so zu 25 bis 40, eher weiblich. Aber dann sehen wir halt auch, dass Böhmermann zum Beispiel, der uns ja ein paar Mal erwähnt hat, das ist ein Podcast, der wird vor allem von männlichen Hörern gehört. Mhm. Das hat auch einen riesen Einfluss gehabt. Okay, cool. Ne? TikTok so ist deutlich jünger, hat auch einen riesen Einfluss. Also,
ja. Cool. Und du hast auch gerade schon den Markt angesprochen. Und gerade der Milchmarkt oder die Lebensmittelindustrie ist ja eine Herausforderung an sich, vor allem für junge Startups, die in den Markt eintreten wollen. Und dazu kommt ja auch noch, dass Deutschland der größte Milchproduzent in der EU ist. Das heißt, ihr müsst euch als Startup dann durch die Großen durchboxen, aber auch durch die Lebensmittelrichtlinien, die sehr komplex sind. Wir hatten dazu mal so eine Analogie aus dem Startup Insider, die das Ganze sehr überspitzt formuliert und sagt, ihr habt den Prenzlauer Berg, wir haben die Nummer von Rewe und einen weiteren Mann in Brüssel. Wie seid ihr dann auch damit umgegangen, um euch zu etablieren?
Ja, also das ist, glaube ich, wieder so Fluch und Segen zugleich. Also viele Startups sagen ja auch, ich würde nie in den Handel gehen. Aus unserer Sicht ist es halt schon auch eine krasse Chance zu skalieren. Ne? Wenn du es halt schaffst, einmal, ich nehme jetzt mal das Beispiel da irgendwie Rewe, da irgendwie national Fuß zu fassen und das funktioniert, dann bist du halt auch in ganz vielen, kannst du auch in ganz vielen Dörfern sein und überall sein. Bis dich jetzt deine Online-Ads dahin bringen, musst du schon ein riesiges Budget aufwenden. Und gleichzeitig hast du eben der Fluch, hast du natürlich diese Strukturen, die jetzt schon große Eintrittsbarrieren sind. Ne? Also an so einem Regal, wenn du dir jetzt die Brille von einem Supermarkt anschaust, du hast keine Lust, da irgendwie 50 Milch zu haben. Ne? Also du willst vielleicht ein Oligopol haben, du willst jetzt noch nicht eins oder zwei haben, aber da ist irgendwo auch eine natürliche Grenze. Und dann sind die natürlich eigentlich einfach relativ zahlengetrieben. Ne? Die schauen sich an, eine Kernkennzahl ist immer deine Verkäufe pro Supermarkt pro Woche. Dann schauen sich halt an, hey, keine Ahnung, Fly verkauft sich x-mal pro Supermarkt pro Woche, cool oder nicht cool. Und da gibt's dann relativ wenig Startup-Bonus, sage ich mal. Dann bist du einfach in der Welt mit allen anderen Großen und musst halt dich da behaupten.
Ja, ich glaube, zwei Faktoren, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Zum einen habt ihr euch sehr viel Zeit gelassen, wirklich ein Produkt auf den Markt zu bringen, was nicht nur schmeckt, sondern auch gesünder ist als alles andere. Zum anderen habt ihr auch ein rasantes Wachstum hingelegt. Also die Zahlen, die du mal geteilt hattest, war, dass ihr im ersten Jahr schon über 1 Million Liter vegane oder Erbsenmilch verkauft habt. Wo steht ihr jetzt? Wie viel Liter Milch habt ihr schon verkauft? Wenn du die Zahlen teilen kannst und darfst.
Ja, also was ich vielleicht dazu teilen darf, was gerade ein neuer Rekord war, dass wir ohne jegliche Sonderaktion, du hast oft so One-Off-Aktion, aber ohne One-Off-Aktion in den letzten Wochen so 250.000 Einheiten die Woche gemacht haben.
Wow.
Das ist jetzt gerade auch so ein neues Hoch. Aber ja, das ist also... Das Faszinierende finde ich immer, dass zum einen sind unsere Produkte natürlich super günstig, ne? Also ob es jetzt für 1 Euro verkaufst oder 1,50 € oder ne, aber so pro Produkt verdienst du natürlich erstmal relativ wenig. Und das heißt, du musst halt extrem viel Volumen drehen, um halt deinen Impact zu haben. Ja, und das heißt, Volumen ist halt super wichtig, ne? Ich sage immer, selbst wenn wir jetzt, weiß nicht, 20 Millionen, 100 Millionen Liter im Jahr machen, so, es werden immer noch insgesamt irgendwie 3,8 Milliarden Liter Kuhmilch in Deutschland gehen über die Supermärkte, ne? Also dann denkst du, die 100 Millionen ist nichts.
Ja, ja, es ne? ist
dann
musst du immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein eigentlich. Aber wo findet man euch aktuell überall? Wir haben auch gesehen, euch gibt's auch online. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt kaufen will, wo, in welchen Supermarkt kann ich gehen? Wo kann ich online nach euch suchen?
Ja, ja, also unsere größten Kunden sind, Rewe, Edeka, Kaufland, flyfoods.com, also unser Webshop ist schon noch in den Top 4 sozusagen Kunden mit dabei. Und danach geht es sozusagen etwas breiter über Rossmann, Müller, Budni, ja, auch bei Gorillas, Flink, die Kollegen.
Eigentlich überall.
Eigentlich überall. Wie ist die Aufteilung zwischen Online und Offline?
Also schon so. Online macht bei uns so knapp 20% vom Umsatz aus. Auch relativ viel. Am Anfang haben uns die Leute immer gesagt, keine Chance, dass ihr Milch online verkauft. Ja. Ist schwer, ist günstig, ist so. Und wir haben uns gesagt, ja, früher gab es auch immer den Milchmann, der kam vorbei, hat dir deine Wochenration gebracht. Und es gibt anscheinend doch relativ viele Leute, die sich gesagt haben, hey, so 10 Liter Milch da irgendwie alle 2 Wochen zu schleppen, kein Bock. Ich lasse mich es lieber nach Hause liefern. Und es funktioniert erstaunlich gut.
Würdest du dich als digitalen Milchmann bezeichnen?
Ja, also ich muss sagen, wir haben große Passion für dieses Digitalgeschäft, ne? Also ich finde es geil, dass wir so viel online verkaufen, ja.
Du hast doch vorhin, also wir haben kurz auch über die Herausforderungen gesprochen, gerade die Lebensmittelindustrie. Was sind weitere Herausforderungen? Ich kann mir vorstellen, dass auch die Finanzierung als Food Startup nicht gerade die einfachste ist, oder?
Ja, ich würde sagen, ehrlicherweise die größte Herausforderung würde ich, glaube ich, eher sogar im Marketing sehen. Ne, ist in dieser Welt, die immer kurzlebiger ist, wo alle um die Aufmerksamkeit kämpfen mit sehr geringen Budgets, weil am Ende bleibt halt bei deinen Produkten jetzt nicht so viel hängen. Ist jetzt nicht so, als verkaufst du, weiß nicht, Beauty oder Supplements, die halt sehr hohe Margen haben. Das heißt, innerhalb dieser sehr geringen Margen musst du es halt schaffen, Aufmerksamkeit zu bekommen für dein Produkt, dass du nicht untergehst. Und das relativ schnell auf, sag ich mal, einem relativ großen Scale. Und mit Scale meine ich jetzt nicht unbedingt global und so, nur sobald du natürlich in den Supermärkten bist, bist du dann deutschlandweit verfügbar. Das heißt, es bringt jetzt auch nichts, wenn die Leute nur in Prenzlauer Berg dich kennen, sondern du musst dann halt rein bis ins hinterste Dorf. Und das aber eigentlich ohne wirklich viel Marketingbudget. Das, würde ich sagen, ist die größte Challenge, die wir haben, sozusagen, um diese Marke ins Leben zu bringen.
Also Brandbuilding, ganz, ganz wichtiger Aspekt von euch. Welche Emotionen, welche Gefühle sollte man bekommen, wenn man an Fly denkt?
Wir wollen mit Fly so einen, ich sag immer, wir wollen eigentlich Gesundheit wieder sexy machen. Es soll halt nicht so ein Verzicht sein, ne? Wir sind schon Produkte, auf die man sich jeden Tag freut und deswegen soll so eine geile Energie geben, ich beschreibe es oft so ein bisschen so, wie wenn du auch so ein morgens aufgestanden bist, du hast irgendwie ein Workout gemacht, du bist laufen gegangen, obwohl du nicht so richtig Bock hattest, kommst danach nach Hause und denkst dir so, du fühlst dich so ein bisschen, so eine Mischung aus so entspannt, aber schon so energetisiert.
Ist dann auch der Name Fly so Slang für, das ist super Fly, oder? Wie kann, also was steckt hinter dem Namen?
Ja, vielleicht. Der Fleiß wie Fliegen, nur vegan, deswegen mit dem V. Und wir sagen immer so mit Fliegen, weil wir wollen schon, dass du halt so abhebst, dass du sozusagen so geil in den Tag startest. Ja, deswegen Fly.
Ja, okay.
Jetzt gibt's die Fly-Milch. Auf welche weiteren Produkte können wir uns zukünftig noch freuen? An welchen Produkten arbeitet ihr? Wo bist du besonders bullish, wenn es um neue Produkte geht?
Also wo ich mega bullish bin, ist bei unseren Joghurts. Wir haben eine Joghurt-Alternative aus Ackerbohnenprotein gelauncht und die ist noch lange nicht so weit vertreten jetzt in den Supermärkten wie die Milch, aber die hat gerade irgendwie rasantes Wachstum. Es wird eigentlich so jeden Monat mehr. Und Joghurt war für mich schon noch von Anfang an, ich habe ja den Magerquark erwähnt, ne, das war schon immer so ein leidenschaftliches Produkt, was ich irgendwie früher immer gegessen habe. Und ich liebe auch einfach so diese fermentierten Milchproduktalternativen. Und deswegen war das für uns das schon so ein zweites Riesenbaby. Ja, dann müsst ihr unbedingt auch mal probieren.
Ja, ich muss gerade sagen, ich habe den Joghurt leider noch nicht probiert. Weil mein Problem mit anderen Joghurt-Alternativen war immer, dass das dann noch so einen Nachgeschmack hat. Ich wäre jetzt interessiert zu sehen, wie euer Joghurt schmeckt, ob der so diesen natürlichen Geschmack hat. Aber ist natürlich jetzt auch schwer wahrscheinlich zu beschreiben.
Ja, also er kommt bisher extrem gut an. Ich kann es, also muss natürlich jeder für sich selber am Ende entscheiden. Aber was unseren Joghurt sozusagen ausmacht, ist schon, durch diese Proteinbasis hat man halt schon noch den Vorteil, dass man weniger Eigengeschmack mitbringt. Also ich sage immer so ein bisschen so, Hafer wird immer nach Hafer schmecken, ja. Kokosnuss nach Kokosnuss. So, wenn du jetzt sagst, Erbsenprotein oder Ackerbodenprotein, keiner weiß, wie es eigentlich schmeckt. Ja. Es hat nicht so und das ist ja auch unsere Krux in der Technologie, wo wir gesagt haben, wir müssen es hinbekommen, dass wir da dieses Protein nutzen, aber dass man jetzt nicht so, ja, so ein bisschen wie beim tierischen Protein, ne? Da weiß man jetzt auch nicht so, boah, krass, wie schmeckt jetzt eigentlich so ein Molkeprotein?
Ja.
Ja, ist irgendwie cremig, milchig, was auch immer das heißt. Ja. Und dadurch ist es jetzt schon so, dass unser Joghurt, also wenn wir jetzt die Kunden fragen, dass sie jetzt nicht sagen, ah ja, der schmeckt ja voll nach XY, sondern man hat so eine neutralere Basis und dann muss man es natürlich schaffen, so die Cremigkeit, die Konsistenz, die Frische beim Joghurt, das ist diese angenehme Säure, dass man dann so ein bisschen diesen Speichelfluss bekommt, wenn man so denkt, so, boah geil, so es hat so die, das löst diese Säure aus und die kommt eben über die Fermentation. Also ich glaube, wir haben da schon sozusagen ein paar so, sag ich mal, Fundamentals, die so für uns sprechen, warum das schon, sag ich mal, die Zukunft sein könnte für alle, sag ich mal, Joghurts und fermentierten Produkte. Und jetzt entscheiden die Konsumenten.
Ja. Ich denke, in Deutschland seid ihr schon ziemlich präsent. Ich sehe euch immer mehr in den Supermärkten. Wir sind hier auch bei uns im Office, gibt's eure Milch. Dennoch sind, ich glaube, 9 von 10 Personen in Deutschland greifen immer noch auf Milchprodukte zurück. Wie schafft ihr es wirklich, diese große Masse noch davon zu überzeugen, dass es auch Milchproduktalternativen gibt?
Vor allem, du hast ja auch angesprochen, Marketing ist so eine der Challenges, ja. Richtig?
Ja. Voll. Ja, und ich glaube, so ein bisschen, wenn ich zurückgehe auf diesen veganen Hype, den es am Anfang gab, ich glaube, der ist ehrlicherweise ziemlich vorbei. So, man muss mittlerweile gerade als pflanzliche Brand, du musst für was alleine stehen. Mhm. Und das kann nicht eine Anti-Definition sein. Ne? Also sozusagen vegan ist ja eigentlich in Anführungsstrichen eine Anti-Definition, da sind keine tierischen Produkte drin. Aber so, für was stehst du eigentlich? Und das ist das, woran wir glauben, worüber wir uns differenzieren wollen, dass wir den Leuten sagen wollen, gar nicht, das ist jetzt eine Milchalternative oder eine Joghurtalternative, sondern es ist halt einfach das geile Produkt, was du jeden Morgen isst, weil du Bock hast drauf, weil es irgendwie dir gut tut, so. Und das ist gar nicht mehr so wichtig, dass es jetzt eigentlich, ja, ob es jetzt eine Alternative ist oder nicht, sondern es ist einfach an sich geil. Und das ist, glauben wir, muss die Zukunft sein von diesen Produkten, dass man weggeht von dieser Anti-Definition zu eigentlich, wir stehen für etwas alleine und das ist so ansprechend für Konsumenten, dass sie halt sagen, ja, geil, darauf habe ich Lust, das finde ich cool.
Und habt ihr dieses Alleinstellungsmerkmal auch patentiert? Habt ihr ein Patent auf euer Herstellungsprozess oder?
Ja, genau, also wir haben ein Patent beim Milchthema und wir sind gerade sozusagen im Prozess, bei der da sozusagen weitere Patente im Bereich der Fermentation zu schreiben. Ist sozusagen immer ein Teil der IP-Strategie. Sehr viel im Lebensmittelbereich läuft auch über Trade Secrets, weil du halt einfach sagst, dass wir jetzt sozusagen als kleines Startup dahin gehen und irgendwie unsere Rechte gegen andere einklagen, ist da muss es sozusagen schon sehr offensichtlich sein. Und sehr viel ist es auch einfach, glaube ich, Schnelligkeit und ja, und der Prozess dann einfach ein Trade Secret. Mhm.
Ja.
Auf LinkedIn hast du vor kurzem gepostet, dass ihr nach einem Coach gesucht habt. Mhm. Und du hast auch vorhin kurz gesagt, ihr habt den sogar schon gefunden. Wofür braucht man einen Coach oder wolltet ihr einen Coach? Was macht der? Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
Ja, gerne. Also ich komme ja aus dem Sport und da ist ja völlig normal, dass du halt immer Coaches hast und du willst irgendwie, weißt du, warum man die Meisterschaft gewinnen, du willst große Sachen erreichen. So, natürlich hast du einen Coach. Und das fand ich spannend, so in der unternehmerischen Welt, dass es jetzt nicht so normal ist, dass man so Begleiter hat oder mehrere Begleiter hat. Ne? Im Basketball hatten wir, es gab einen Individualcoach, dann gibt es einen Mannschaftscoach, gibt es einen Ernährungscoach, dann gibt es einen Physio, also du hast sozusagen wie so ein Support-System um dich drumherum. Und das war unsere Vision auch mit Fly, dass wir gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie die Welt verändern. Wir erwarten von uns sehr viel. So, klar brauchen wir dabei Leute, die so ein bisschen außenstehend auf uns sozusagen uns unterstützen. Aber trotzdem wollte ich, dass dieser Coach jetzt nicht wie so ein klassischer Leadership Executive Coach, da irgendwie gehst da mal hin und redest mit, sondern der sollte schon Teil des Teams sein. Aber wie so ein Sportcoach halt, der ist Teil des Teams, aber er ist schon irgendwie ein bisschen anders als die Spieler. Ne? Und das war eigentlich die Vision, als wir gesagt haben, ja, wir wollen so eine Person finden. Und deswegen der LinkedIn-Post, wo sich auch sehr viele Leute irgendwie drauf gemeldet haben, was ich echt cool fand. Und ja, mit einer Person sind wir jetzt losgelegt. Er war auch schon direkt beim Offsite dabei. Und mal schauen, wo die Reise hingeht.
Cool. Was hat die Person für ein Profil? Also wie kann ich mir das jetzt noch vorstellen? Wonach habt ihr gesucht? Was soll der dann noch mitbringen? Also es ist erstmal ein super cooles Konzept. Habe ich so jetzt auch noch nicht viel von gehört.
Also uns war das Profil ehrlicherweise gar nicht so wichtig. Also wir haben da sehr breit mit Leuten gesprochen, von sehr klassisch bis hin zu, sag ich mal, Psychotherapeuten, zu sehr unklassisch rein aus dem unternehmerischen oder aus dem Sportkontext. Also das war uns, glaube ich, ehrlicherweise weniger wichtig. Das, ja, also was uns eigentlich wichtig war, dass die Person halt dafür brennt, Lust hat, diesen Weg mit uns zu gehen, dass die Person auch bereit ist. Das ist schon ein bisschen höherer Zeitinvest als der klassische Coach, ne? Das bedeutet halt schon, weiß nicht, wir haben Teamlunches, dann bist du ab und zu mal beim Teamlunch dabei, dann bist du ab und zu mal irgendwie abends dabei, dann, wir waren auf diesem Offsite, ne, dann musst du irgendwie zum Offside fahren und wieder zurück. Und wenn du jetzt anfängst, da alles in deine Stundensätze umzurechnen, dann das ist natürlich, das heißt für viele, sag ich mal, normale Coaches passt das dann nicht so in das Arbeiten. Dafür haben wir halt gesagt, hey, wir wollen langfristig mit dir arbeiten. Ne? Das ist dann, keine Ahnung, gibt es irgendwie wie so ein Monthly Retainer und wir wollen halt zusammen, du bist sozusagen Teil der Journey. Und du wirst aber auch anders, sag ich mal, in Anführungsstrichen gemessen, als sozusagen sonst klassisch. Es geht jetzt so wie beim Basketballcoach darum, am Ende ist der Coach erfolgreich, wenn das Team erfolgreich ist, ne? Also wenn, was auch immer, das Team die Meisterschaft gewinnt, dann hat der Coach einen guten Job gemacht. Und es ist jetzt nicht, dass du irgendwelche KPIs in irgendwelchen Umfragen von uns optimierst, so. Das gucken wir uns an und so. Aber am Ende geht's eigentlich damit, was können wir sozusagen unserer Mission hier einen Schritt näher kommen. Ja, und ich glaube, das letzte Element zu dem Coach ist, diese ganze Sportanalogien kommt auch aus dem Sport, aber ist, dass ich finde, so in der Arbeitswelt sind wir halt sehr viel im Kopf die ganze Zeit und es war mir schon wichtig, dass wir, und ich überspitze es jetzt ein bisschen, dass wir jetzt einen Coach finden, der nicht nur labert. Ich wollte so, gerade wir haben natürlich auch einige Wissenschaftler im Team und sowas, da ist man gerade schon einfach sehr, sehr viel rational im Kopf, dass wir eben auch diese Emotionswelt, die Körperwelt mitnehmen. Das haben wir eben probiert, beim Offside damit zu starten. Haben wir irgendwie losgelegt mit Breathwork und sind irgendwie in einen Eissee gegangen, ne, zusammen als Team, dass wir sozusagen auch solche Elemente mit einfließen lassen und nicht nur eben da am Laptop sitzen und im Kopf arbeiten.
Ja, halt uns oder die LinkedIn-Community gern auf dem Laufenden, wie das läuft mit eurem Coach. Lass uns so ein bisschen reinzoomen und dich als Person besser verstehen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Führ uns mal durch einen exemplarischen Tag von dir durch.
Ein exemplarischer Tag ist, glaube ich, sehr schwierig, weil es sich sehr stark verändert. Also allein vor einem halben Jahr hätte ich wahrscheinlich gesagt, das sind drei Viertel meiner Zeit war Sales zu dem Zeitpunkt, weil wir zu dem Zeitpunkt keinen Head of Sales hatten und ich sozusagen übergangsmäßig diese Rolle mit übernommen habe. Seit dem 01.01.2024 haben wir jetzt eine neue Person auf der Rolle. Das heißt, das ist gerade mal so auf irgendwie, weiß nicht, 10% geschrumpft. Ja, ich glaube, für mich hat sich ein großer Unterschied auch im Rahmen von diesem Coaching-Prozess fast so etabliert, dass eigentlich jetzt so meine Rolle ist, wie so das ist hauptsächlich eigentlich das Team zu führen, eine Richtung vorzugeben, und weniger jetzt die einzelnen Themen zu ownen. Da ist meine ja Vision, da Leute zu haben, die das besser können als ich und die zu enablen. Ich würde schon sagen, wo ich wahrscheinlich am meisten Leidenschaft für habe, ist trotzdem noch so das Produkt. Das ist für mich immer noch so das Herz von Fly. Und auch immer, würde ich auch jedem sagen, wenn man irgendwas in diesem Foodtech-Bereich gründen will, so, es muss immer anfangen mit dem Produkt. So, dann, klar, Marke ist ultra wichtig und Sales und so weiter, ne, absolut essentiell, aber wenn das Produkt nicht stimmt, dann ja, und das heißt, da muss das Herz verbrennen, sage ich immer. Und das heißt, dazu neige ich auch immer am liebsten sozusagen am meisten Zeit da rein zu investieren.
Und du hast ja wirklich das Thema Gesundheit, es zieht sich ja auch durch deine Laufbahn, das lebt ihr auch im Unternehmen. Was tust du selbst für deine Gesundheit, jetzt auch in deinem Alltag? Hast du da Rituale, wo du sagst, du stehst morgens auf und machst XY, oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, also ich habe, würde ich sagen, viele Rituale. Das fängt an von, ich fange irgendwie an und mache ein bisschen ein paar Yoga-Übungen. Also ich mache meistens so zwei Sonnengrüße aus meiner Zeit eben von damals. Dann mache ich häufig dieses Cold Exposure, also gehe in mein Eisbad auf dem Balkon. Das mache ich so, würde ich sagen, so alle jeden zweiten Tag.
Wow.
Dann ist es so, dass ich so ab und zu mal faste. Ich würde sagen, so alle... Boah, eigentlich würde ich am liebsten, glaube ich, alle halbe Jahre machen. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, mache ich es eher so einmal im Jahr, dass ich dann so eine Woche lang einfach nichts esse und dem Körper mal so eine Pause gönne. Das hatte ich jetzt letztens erst wieder gemacht, deswegen muss ich dran denken. Und es ist einfach, ich kann es wirklich einfach jedem mal empfehlen, allein für den mentalen Benefit, so einfach mal diese Leere zu spüren. Ganz besonderes Gefühl. Ja, und bei Sport ist es eher so, dass ich mir immer, ich glaube so von damals, ich muss mir da immer irgendwelche Ziele setzen. Also ich habe irgendwie selten sozusagen, also ich brauche immer irgendwie sowas, wo ich drauf hinarbeite und finde es dann auch geil, wie schnell man sozusagen lernen kann. Und man denkt immer so, jetzt bist du irgendwie, keine Ahnung, 30 und jetzt sowas.
Jetzt nicht mehr.
Ich werde jetzt nicht mehr so gut Basketball spielen, wie ich früher Basketball gespielt habe, so nie mehr, ne?
Wo hast du das Trikot generell an den Nagel gehängt oder wirfst du noch ein paar Bälle?
Schon im Sommer immer, aber ich finde es halt trotzdem geil, wie schnell man neue Sachen lernen kann, ne? Also egal, was das jetzt für eine Sportart ist, also weiß nicht, ich habe jetzt letztens so mit Kickboxen angefangen und dann merkst du auch so, boah, wie schnell du wieder so besser wirst. Ich finde das richtig geil. Das macht dann so Spaß und dann, aber deswegen ist immer so ein bisschen was anderes.
Ja, ich musste gerade an die Memes denken, dass ab 30 fangen alle an mit Halbmarathon und Marathon. Dafür ist dann auch so die Zeit. Cool. Und
ja, das habe ich leider auch letztes Jahr gemacht.
Ja, siehst du?
Ja, ich trainiere auch gerade auf den
Halbmarathon. Der erste Marathon. Aber ich muss sagen, es war auch mein letzter. Also so richtig viel Spaß hat es mir nicht gemacht.
Wir haben gerade über Coaching gesprochen auf einer Company-Ebene. Hattest du privat einen Coach oder Mentoren, die dich vielleicht über deine verschiedenen Stationen über begleitet haben? Gab es da eine Person oder Personen, die dich da inspiriert haben, begleitet haben?
Ja, schon. Ich hatte eigentlich immer einen Coach oder Coaches. Ja, und würde das eigentlich auch jedem empfehlen. Also ist auch immer noch so. Ich meine, jetzt schon so, dass wenn man jetzt so einen Company-Coach hat, mit dem arbeite ich natürlich auch sehr viel, ne? Weil natürlich vieles von der Kultur und sowas kann man natürlich als Gründer sehr stark einfach beeinflussen. Deswegen ist schon wichtig, glaube ich, dass man da allen vorangeht und sagt, wenn uns diese Dinge hier wichtig sind in dieser Kultur, dann muss man sie auch, sag ich mal, doppelt so klar vorleben. Und es ist, glaube ich, einfach extrem wichtig, sich ab und zu reflektieren und dann auch diese Zeit sozusagen zu haben, dass da jemand anderes sich irgendwie so ein bisschen challenged und drauf guckt. Und ansonsten finde ich es ziemlich geil, was da mehr so Richtung so Mentorship oder so Sparring geht, dass es einfach eine coole Community gibt, so in meinem Bereich jetzt auch an anderen Gründerinnen und Gründern.
Machst du das doch selbst? Also coachst du oder mentorshipst du andere? Oder hast du das vor?
Alle bitte in den Nachricht schreiben. Ja. Also
ihr könnt euch hier bewerben.
Ja, genau, hier ist der Link. Ihr müsst aber alle ins Eisbad vorher gehen.
Ja, okay. Bin schon mal raus.
Ja, ich glaube, für mich ist ehrlicherweise der erste Schritt, erstmal besser zu werden, so mein eigenes Team zu coachen. Mhm. Ich glaube, so auch als Leader ist Teil deiner Verantwortung auch, dein Team zu coachen. Und ich glaube, das kann ich schon noch deutlich besser machen, als ich so bisher mache. Mhm. Bevor ich dann sozusagen darüber hinaus gucke, wo ich das noch woanders mache.
Und hattest du, also du bist ja auch, wie alt warst du, als du gegründet hast?
Schon 25?
Ja, schon relativ jung in die Startup-Welt. ist das auch, also ist das was aus deiner Familie kommt, was du quasi mitgegeben bekommen hast, oder sagst du, da bist du einfach selbst reingewachsen?
Mir ging es eigentlich nicht ums Gründen, sondern mir ging es darum, dass ich halt irgendwie in meinem Leben diesem Thema Gesundheit, Ernährung widmen wollte. Und deswegen habe ich auch, also ich habe auch lange mit Leuten interviewt, ob ich da jetzt sozusagen andere Scale-Ups in dem Bereich irgendwie, die wirklich was verändern wollen, da hinzukommen. Das hat dann einfach nie so richtig gepasst und dann war ich halt irgendwie so, ja, dann mache ich es halt selber. Und das würde ich, glaube ich, auch jedem empfehlen, dass sozusagen an erster Stelle eigentlich so die Leidenschaft für das Thema und das Problem, was du in der Welt verändern willst, stehen sollte. Und dann an zweiter Stelle eben die Form, ob du jetzt gründest oder wie auch immer du sozusagen daran arbeitest. Ich glaube, also meine Eltern haben jetzt beide, also ich bin ganz normal, sag ich mal, aufgewachsen. Da gab es das jetzt nicht. Ich habe eine Zeit lang, ein Jahr lang in Amerika bei meinem Großonkel gelebt. Der ist schon eine große Inspirationsquelle für mich, weil der ist nach dem Zweiten Weltkrieg, ist er ausgewandert nach Amerika, ist dann direkt nach Kalifornien gegangen, ohne ein Wort Englisch zu sprechen. Da sehe ich einfach mit so einem Mini-Auto und seiner Frau und einem Wörterbuch sind sie halt einfach so rübergegangen. Der ist jetzt letztens leider gestorben und ich konnte mit ihm ein Jahr leben, als ich dort auf die Highschool gegangen bin. Das war so geil. Das ist einfach so ein 80-jähriger Deutscher, der wirklich urdeutsch ist. Also sein Akzent, obwohl er 50 Jahre dann schon da war, ist so stark. Und der da sein eigenes Leben aufgebaut hat, der wurde dann irgendwie jetzt amerikanischer Tischtennismeister in der über 80 Kategorie. Und einfach so Dinge gemacht hat. Das hat mich schon so sehr inspiriert zu sagen, so hey, mach's einfach mal.
Das muss man sich ja auch erstmal überlegen, ne? Also zu der Zeit auswandern ist ja was ganz anderes, als wenn wir das heute tun.
Du bist auf so ein Boot gegangen, bist da ultra lange irgendwo hingefahren, konntest die Sprache nicht sprechen und dann hast du dir gedacht, okay, ich fahre jetzt einmal so quer durch dieses Land, weil ich irgendwo gehört habe, dass es halt auf der anderen Seite schöner sein soll. Ja. Also so, dann denke ich mir auch manchmal so, ja klar, wir gehen Risiko ein, wenn man jetzt eine Firma gründet und da hängt viel Verantwortung und viele Menschenleben irgendwie dran. Aber immer wenn ich dann so an ihn denke, denke ich mir so, ja, das ist schon nochmal ein anderes Risiko, was der da irgendwie eingegangen ist. Da gab es keinen Plan B oder ja.
Ja, super life-changing.
Ja. Also was ich super interessant finde, ist, dass eigentlich jeder deiner Stationen, die du im Leben gemacht hast, eigentlich für Fly eingezahlt hat. Ja? Egal, ob es aus der sportlichen Sicht war, dann der universitäre Background, wo du es wirklich auch mit Daten, Zahlen, Fakten validiert hast, bis jetzt hin zu Fly. Wenn wir ein Stück nach vorne schauen, ihr heißt Fly Foods. Welche Produkte können wir uns vielleicht noch freuen oder was ist generell so deine Mission? Was hast du noch mit Fly vor? Was kannst du sagen?
Du, ich glaube, unsere Mission ist riesig und wir sind leider, bewegen uns mit der Welt so in eine falsche Richtung. Ne? Also ich glaube, so wenn man sich diese Krankheiten anguckt, dann werden wir in Deutschland Jahr für Jahr ungesünder. Irgendwie Fettleibigkeit nimmt zu. Ich glaube irgendwie, weiß nicht, mittlerweile ist, glaube ich, jedes fünfte Kind irgendwie übergewichtig oder sowas, habe ich letztens gelesen.
Wow.
Das ist auch eine krasse Statistik, dass wir so in ungefähr so 3/4, also aller Gründe, warum wir sterben, sind nicht übertragbare Krankheiten. Mhm. Nicht übertragbare Krankheiten, also NCDs werden die beschrieben, Non-Communicable Diseases, sind eigentlich zum Großteil alles chronische Krankheiten. Mhm. Das heißt Dinge, die wir mehr oder weniger durch unseren Lifestyle und wie wir leben selbst verursachen. Die kommen nicht von außen, die kommen nicht durch einen Unfall oder durch einen Virus oder durch irgendwas. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir sterben und warum wir irgendwie Lebensjahre verlieren. Und diese Krankheiten, diese chronischen Krankheiten, die werden einfach jedes Jahr mehr und mehr. Das heißt eigentlich, wenn ich mir so unsere Mission angucke mit Fly und wir wollen irgendwie die Ernährung verändern und die Gesundheit, und Ernährung ist sicherlich, glaube ich, ein großes Element von diesem Problem, dann machen wir gerade jetzt nicht so guten Job. So. Also wir, zumindest in Deutschland, entwickeln wir uns komplett in die falsche Richtung. Und weltweit kann man das leider auch im Großen und Ganzen so sagen. Das heißt, ich glaube, wir haben da noch richtig viel zu tun, was dieses, einfach das geht, dieses Thema in die Welt zu bringen. Und für uns ist so ein bisschen die Milchalternative, die Joghurtalternative, das ist der Startpunkt. Ne? Das macht es hoffentlich Leuten einfacher, daran zu denken. Aber ist es natürlich, die Ernährung ist viel, viel größer und deine Gesundheit. Und da wird es nicht die Milchalternative alleine ändern. Aber hoffentlich können wir sozusagen so ein bisschen das mehr in die Welt bringen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir schon noch ganz schön viel verändern in den nächsten Jahren.
Ja, also ich hoffe an alle Zuhörer hier, dass ihr heute nicht zur normalen Milch greift und wir darüber hinaus vielleicht auch so ein bisschen Inspiration schaffen können. Weil ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gesagt hast. Wir bewegen uns vielleicht gerade nicht in die super gute Richtung und jeder Einzelne kann eigentlich was dafür tun, dass vor allem deine eigene Gesundheit, dass es dir besser geht und das wird sich dann eben ja auch multiplizieren.
Voll, deine eigene Gesundheit, deine Familie, dann deine Freunde, also es hängt ja so stark alles miteinander zusammen.
Schön, ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Haben wir sonst noch Themen oder was aus deiner Sicht vergessen, was du gerne noch erwähnen möchtest ansonsten?
Ja, vielleicht so zum Abschluss.
Ja.
Gerade so bei diesem Gesundheitsthema wird ja vor allem online enorm viel gestritten, ist jetzt das richtig oder das oder was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Und ich kann es voll gut verstehen, dass es super schwer ist, da sich so durchzufinden, was ist eigentlich die Wahrheit. Ich glaube, was mir am ersten Schritt immer so am wichtigsten ist, ist, dass man einfach so persönlich anfängt, sich damit irgendwie zu beschäftigen und sich selber zu fragen, wie fühlt sich was an und sich sozusagen damit ehrlich zu sein. Und ich glaube, es ist ehrlicherweise wichtiger, als was ist jetzt die ultimative Wahrheit an der besten Ernährungsform oder nicht. Da gibt es, glaube ich, ganz viele, die da ganz viel ausprobieren und ich feiere das Thema ja auch persönlich mega, aber ich glaube, ich denke mir irgendwie immer, die ersten Schritte sind eigentlich ziemlich einfach und offensichtlich und wenn man sich ehrlich fragt, dann würden wir uns wahrscheinlich alle bei 80% irgendwie übereinstimmen und darum geht es eigentlich im ersten Schritt und da kann ich einfach nur eigentlich jede Person mal einladen, das einmal mal so ehrlich für sich selbst zu reflektieren und sich zu überlegen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und damit anzufangen.
Ja, und wir haben ja heute auch so viele Möglichkeiten. Ich meine, die einen werden jetzt sagen, die finden das nicht so cool, aber wir haben ja so viele Gadgets mittlerweile, die man auch nutzen kann. Ich selber bin auch so ein Fan von vielen Produkten, wo ich dann datenbasiert einfach selber schaue, welche Auswirkungen haben bestimmte Dinge auf meinen Lifestyle, welche Auswirkungen hat später Kaffee auf meinen Schlaf, etc. etc. Ich glaube, da hat man ja heutzutage auch die Möglichkeit, dass datenbasiert eigentlich an sich selbst auch auszutesten. Also nicht nur nach dem Gefühl zu gehen, sondern auch es selbst mit bestimmten Tools dann auch auszutesten. Ich glaube, du selber bist ja auch ein großer Fan von diesen Gadgets,
ja,
oder?
Ja, voll. Ich bin auch so ein Gadget-Opfer. Aber, aber ich sag schon immer so, die Gadgets müssen dafür da sein, eigentlich die Intuition zu trainieren. Also ich glaube, es ist schon noch ein großes Problem, was ich wahrnehme, dass Leute schon noch so die Verbindung zu ihrem eigenen Körper oft verlieren und es wäre jetzt schlimm, wenn ich jetzt nur irgendwie meine Schlafdaten oder meine Blutzuckerdaten sozusagen optimiere, ohne mich sozusagen zu fragen, okay, ja, wie fühle ich mich eigentlich wirklich und wie. Und ich glaube, beides zusammen kann sehr powerful sein. Aber ich glaube, es ist auch sehr schwierig, schon gut mit den Daten umzugehen und es auch, weiß nicht, wenn da jetzt nicht so ein guter Score steht, sich zu denken, okay, aber eigentlich stimmt das jetzt nicht mit meiner Intuition überein und so, wie es mir geht, das ist schon eigentlich der wichtige Datenpunkt von beiden. Nichtsdestotrotz, wenn das jetzt immer so ist, macht es natürlich Sinn, das mal vielleicht zu hinterfragen. Also ich glaube, es ist eine Riesenchance für uns, einfach da unsere Intuition zu trainieren. Und decken wahrscheinlich auch einige Dinge auf, die einem vielleicht so sonst nicht so bewusst wären oder so klar wären.
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, der eigenen Intuition auch zu vertrauen. Ich meine, ich kenne auch viele, die sagen, boah, dann schaue ich halt ständig auf die Geräte und bin dann total unsicher und lassen sich davon so sehr leiten. Aber ich glaube, genau diese Balance zu finden, ist dann auch das Wichtige. Ja, cool.
Ja, was für eine schöne Reise, die wir hier zusammen durchlebt haben. Ich denke, wir könnten noch mindestens eine Stunde weiter über verschiedenste Punkte mit dir sprechen. Nikolas, wir sind sehr beeindruckt von dem, was ihr auf die Beine gestellt habt. Wir sind auch sehr gespannt, was in Zukunft noch kommt. Wir würden uns freuen, wenn du uns auf dem Laufenden hältst oder du sogar wiederkommst und vielleicht uns in einem Jahr berichtet, wo ihr steht mit Fly. Aber sehr, sehr beeindruckende Reise und wir drücken dir die Daumen, dass es auch so weitergeht.
Danke.
Ja, danke, dass du da warst.
Danke euch.